Manchmal braucht es nur ein Wort, um das Eis in einer Gruppe zu brechen. Und sofort unterhalten sich Menschen miteinander und kommen ins Gespräch. Vor ein paar Wochen hatten wir in einer Runde, es war ein Arbeitskreis, der sich getroffen hat, um was zu planen, hatten wir genau so eine Situation. Da war es der Begriff Steckrübeneintopf. Und sofort bildeten sich Gesprächsrunden und am Ende bin ich mit drei verschiedenen Rezepten nach Hause gegangen. Super, war überhaupt nicht geplant, hat sich irgendwie so ergeben, klasse. Und ich will heute Morgen auch mal einen Begriff so in den Raum werfen und gucken. Man sieht ja so an den Gesichtsreaktionen und so, wer damit was anfangen kann. Das ist der Napoleon-Komplex. Kennt ihr den Napoleon-Komplex? Wer kann damit überhaupt gar nichts anfangen? Wer hat das noch nie gehört? Oh, doch so viele. Krass. Ich dachte, das wäre geläufig. Wer kennt den Napoleon-Komplex, was damit gemeint ist? Bitte? Genau, man sagt, Napoleon Bonaparte war klein. Richtig. Und darauf geht auch dieser psychologische Begriff des Napoleon-Komplexes zurück. Weil man annimmt, Napoleon Bonaparte, immerhin einer der größten Feldherren, die wir so in Europa kennen, hat fast ganz Europa erobert und noch weit darüber hinaus. Und der war so ein Kleiner. Also der war gar nicht so groß, sagt man zumindest. Und der Napoleon-Komplex, dahinter steht der Gedanke, dass besonders Männer, die körperlich klein sind, kann ich nicht beurteilen, die körperlich klein sind, sich durch ihre Charaktereigenschaften Platz verschaffen und meinen und denken, sie müssten ihre geringe Größe durch Ellbogen und ihr Verhalten wettmachen. Das heißt, die sind dann irgendwie aggressiver und unverschämt und so weiter. Das ist zumindest der Gedanke, der dahinter steht. Ich habe tatsächlich gedacht, ihr kennt den, lustig. Ich hätte am liebsten gefragt, und wen hast du dabei im Kopf? Ich glaube, jeder hat dann irgendwie so, oder ich zumindest habe sofort, egal. Was hat das heute Morgen mit dem Gottesdienst zu tun? Ganz einfach, es führt uns hin auf dem Weg, auf die Suche nach Annahme, denn zugrunde liegt heute Morgen ein Text über einen Mann, auf den man diesen Napoleon-Komplex wahrscheinlich anwenden könnte. Zumindest ist das an vielen Stellen die Annahme, und zwar Zachäus. Den kennt ihr aber, oder? Immerhin, sehr gut. Grundlage heute Morgen ist die Erzählung über die Begegnung von Jesus mit Zachäus. Und man nimmt irgendwie an, dass dieser Zachäus auch ein kleiner Mensch war. Klein von Gestalt, sagt man so schön. Und eben seine geringe Größe wettmachte durch sein Verhalten. Dass er unverschämt war, dass er Menschen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Er war halt ein Zöllner und der konnte das irgendwie. Der hatte die Möglichkeit und hat den Leuten das Geld abgezogen. Und da könnte man vom Napoleon-Komplex sprechen. Und dementsprechend war auch sein Stand, sein Ansehen in der Gesellschaft in Jericho, wo er gelebt und gearbeitet hat, dass er halt eher so ein, naja, ne? Es war halt der Zachäus. An ihm kam man nicht vorbei, aber mögen, eher nicht. Und dann sagt die Erzählung, dass eines Tages Jesus nach Jericho kommt und durch die Stadt geht und Zachäus kriegt das mit und er hat viel von ihm gehört, was der schon alles gemacht hat und er will ihn unbedingt sehen. Naja, das Problem, er ist klein, also kommt er nicht durch die Menge, an den Leuten vorbei oder kann drüber weggucken. Was macht er? Was macht er? Genau, er klettert auf einen Baum. Ihr seid noch dabei, super. Er sucht sich einen Baum, Maulbeerfeigenbaum heißt es, glaube ich, im Text bei Lukas. Und da klettert er rauf, um Jesus zu sehen. Er will ihn nur sehen, mehr gar nicht. Er will ihn nur sehen. Und er ist fest davon überzeugt, dann das wird irgendwas machen, das wird irgendwas verändern. Er will ihn nur sehen. Und dann klettert er auf diesen Baum. Jesus kommt vorbei und ihr wisst, wie es weitergeht. Jesus steht unter diesem Baum und spricht ihn sofort an und sagt, Zachäus, komm runter. Wir gehen jetzt zu dir nach Hause. Jesus nimmt sich diesem Zöllner an. Und das ruft dann in der Gesellschaft bei den Leuten, die das mitkriegen, absolutes Entsetzen hervor. Warum ausgerechnet? Wir haben uns so gut verhalten, wir sind doch viel besser als der da und ausgerechnet zu dem und so weiter. Und es macht etwas mit Zachäus, es verwandelt, es verändert ihn. Es heißt, am nächsten Tag war er wie ausgewechselt, hat die Hälfte seines Vermögens hat er gespendet an Arme und den er was aus der Tasche gezogen hat, hat er es vierfach zurückgezahlt. Also diese Begegnung mit Jesus, dass Jesus ihm so begegnet, auf Augenhöhe und ihn annimmt, das verändert ihn. Und ich möchte heute drei Punkte aufgreifen, die vielleicht uns helfen können, diese Erzählung von Zachäus mit der Frage nach der Annahme oder Suche nach der Annahme, die uns helfen können, das für uns zu übertragen. Was heißt das denn für mich heute? Nach über 2000 Jahren, die Geschichte ist ganz schön alt und immer schon gehört und die überspringen wir manchmal schon beim Bibellesen. Was kann sie uns heute noch geben? Drei Punkte. Ich habe auch mal drei Bilder mitgebracht. Pack das erste doch mal drauf. Das erste ist der Baum. Zachäus klettert auf einen Baum, er überwindet sich, er lässt seinen Stolz hinter sich und gerade er, der reich war, der sich alles leisten konnte, man kann davon ausgehen, dass das eine ganz schöne Demütigung war, die er in Kauf nimmt. Der klettert auf diesen Baum, um Jesus zu sehen, alle lachen ihn aus, was machst du denn da, was soll denn der Quatsch? Aber ihm ist es wichtig, Jesus zu sehen, ihm zu begegnen und er macht das. Und wir übertragen das mal auf uns heute und sagen, wenn du Jesus begegnen willst und diese Annahme, von der in der Geschichte die Rede ist, erfahren möchtest, dann musst du auch auf einen Baum klettern. Dann musst du auch auf einen Baum klettern, im übertragenen Sinne. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich so zu verhalten, wie man innerlich gerade den Eindruck hat, dass es der Moment wäre, um Jesus zu begegnen. Um wirklich diese Begegnung zuzulassen und mir da mal was einzugestehen, das hat ganz viel mit Stolz zu tun und mit Prestige. Ich kann mich erinnern, wenn ich als Jugendlicher mit unserer Jugendgruppe irgendwo bei Jugendgottesdiensten war oder so und dann Aufrufe waren. Und wenn du jetzt Jesus erlebt hast und dann einen Schritt weitergehen möchtest, dann komm nach vorne oder so, dass ich da saß und innerlich damit mir gekämpft habe und gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt mache, was denken die denn dann von mir? Ich habe vielleicht Freunde dabei gehabt, mit eingeladen oder so, was denken die denn jetzt von mir? Oder heute noch erlebe ich Situationen, wo ich irgendwie diese Stimme im Kopf habe, was sollen denn jetzt die anderen von mir denken? Wenn ich mich jetzt so verhalte, wie es eigentlich vielleicht der Moment wäre, wie Jesus es mir vielleicht auch in meinem Herzen sagt, aber ich schaffe es nicht, mich zu überwinden. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum, wenn ich Besucher in einem Gottesdienst bin, ich am liebsten irgendwo ganz hinten in der Ecke sitze. Am liebsten irgendwo ganz für mich alleine, weil ich merke, wenn ich in den Lobpreis komme und merke, ich begegne Gott, dann brauche ich so meinen Safe Space, meinen sicheren Raum, wo ich weiß, da guckt jetzt keiner oder so und wie ich mich jetzt verhalte und was für einen Gesichtsausdruck ich habe, das geht nur mich und Jesus in dem Moment was an. Manchmal muss ich auf einen Baum klettern, mich überwinden, meinen Stolz hinter mir lassen und es ist egal, was andere denken, wenn da die Begegnung mit Jesus möglich ist. Dann als zweiter Punkt aus der Erzählung von Zachäus muss ich noch was überwinden und zwar die Menge. Mach mal einen weiter, genau, die Menge. Zachäus steigt eben auf den Baum, um die Menge zu überwinden, um über die Köpfe drüber zu gucken und Jesus zu sehen. Aber das ist gar nicht so einfach, auch für mich heute. Was denken die anderen? Und wie funktioniert das eigentlich? Und manchmal erwarten andere von mir, dass es bei mir so funktioniert wie bei ihnen auch. Und noch viel schlimmer, manchmal gibt es vielleicht sogar Menschen, die denken und sagen, boah, du willst Jesus begegnen, so wie du aussiehst? Ha! Und hör dich doch mal reden. Also wenn ich Jesus wäre, ich würde auch nicht mit dir reden. Manchmal gibt es solche Gedanken. Und manchmal ertappe ich mich sogar selber dabei, dass ich Menschen irgendwie so in Kategorien einordne und denke, ja, alles klar, ich brauche den nur sehen und mit dem reden, dann weiß ich alles. Nee. Und manchmal, das ist leider auch eine Erkenntnis aus der Geschichte, aus meiner, aber auch aus der weiten Historie der Kirche, manchmal ist sogar die Kirche das größte Hindernis für die Begegnung mit Jesus. Manchmal ist die Kirche das größte Hindernis für Menschen, Jesus zu begegnen. Weil Kirche manchmal meint und denkt, dass sie der Ort ist, wo das passiert. Und dass sie die Form hat und weiß, wie es geht und wie es funktioniert. Und wenn nicht da, dann gar nicht. Und wenn nicht so, in der Form und in der Art und Weise, nee, dann ja sowieso nicht. Das sagt niemand und keine Kirche bewusst, sondern das sind Dinge, die schleichen sich so ein. Und in der Erzählung von Zachäus ist es auch die Menge, die ihn nicht durchlässt und sagt, nee, du kleiner Gauner, nee, dich lassen wir hier nicht durch. Jesus kommt zu uns, aber nicht zu dir. Und Jesus überwindet diese Menge und Zachäus tut das auch. Und Jesus überwindet sie, indem er genau das außen vor lässt und nicht sagt, ich sag dir jetzt, wie es geht und so weiter, sondern ihn einfach anspricht und sagt, Zachäus, hey, komm mal runter. Und was Jesus nicht tut, finde ich fast noch interessanter als das, was er tut, was beschrieben ist. Er geht nicht hin und sagt, du da oben, mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. So wie du dich verhältst, das geht ja mal gar nicht. Und du hast jetzt und musst jetzt. Und manchmal drängt es innerlich so, Menschen so mal die Meinung zu sagen. So hat es zu laufen. Nee, das tut er eben nicht. Sondern er geht auf ihn zu. Er holt ihn auf Augenhöhe und begegnet ihm genau da. Und das bringt uns schon zum dritten Punkt, zum dritten Bild. Wenn du die Menge überwunden hast und auf den Baum gestiegen bist, dann musst du Jesus mit nach Hause nehmen. Dann musst du ihn auch wirklich mit nach Hause nehmen und es nicht nur dabei belassen. Und Jesus macht das so genial, dass er eben nicht mit Vorwürfen startet. Dass er eben nicht sagt, jetzt sage ich es dir aber mal. Jetzt bringe ich dich mal wieder auf den rechten Weg und was auch immer. Er grenzt Zachäus nicht aus, sondern nimmt ihn mit da rein. Natürlich kann er nicht gutheißen, was er macht. Und durch die Veränderung und Verwandlung des Zachäus können wir uns auch denken, dass das auch angesprochen wurde, dass Jesus mit ihm das besprochen, vielleicht geklärt hat, vielleicht auch nur indirekt. Und Zachäus merkt einfach innerlich so eine Verwandlung. Wenn der mir so begegnet, dann schaffe ich das auch, anders zu sein. Und Jesus sagt einfach nur, Zachäus, komm da runter, ich will jetzt Zeit mit dir verbringen. Ich gehe jetzt heute Abend zu dir nach Hause zum Abendessen. Vollkommen egal, was die Menschen sagen. Überhaupt keine Rolle spielt das. Denn mit dir will ich jetzt Zeit verbringen. Mit dir will ich Leben teilen. Und das können wir einmal für uns persönlich nehmen, jeder für sich. Dass Jesus genau dir das jetzt gerade sagt, wie auch im Abendmahl schon erwähnt, ich will mit dir Zeit verbringen. Und nicht nur hier sonntags morgens im Gottesdienst oder in Gebetskreisen oder sonst wo, sondern bei dir zu Hause. Ich will wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht, ganz tief in dir drin, was dich beschäftigt, was mit dir los ist. Ich will mit dir dein Leben teilen. Und diese Annahme, die da geschieht, die bewirkt eine Veränderung. Und zwar keine kurzfristige und auch nicht mal eben so, zack, von heute auf morgen ist alles anders, sondern eine nachhaltige Veränderung, eine Verwandlung. Und das ist das, was wir uns wünschen. Das ist das, was wir uns persönlich wünschen, für uns als Gemeinde, aber auch für unseren Ort, hier in dem wir leben. Eine nachhaltige Verwandlung. Das ist einer der Leitsätze, die ihr aufgeschrieben habt in letzter Zeit, dass ihr sagt, wir wünschen uns, dass dieser Ort ein Ort ist, wo die Begegnung mit Jesus eine verwandelnde, verändernde Wirkung hat. Und wir sagen das auch genau so. Also, steig auf den Baum, überwinde die Menge und nimm Jesus mit nach Hause. Wirklich zu dir nach Hause. Er will dein Leben mit dir teilen. Und andererseits, für uns als Gemeinde können wir auch daraus lernen, dass wir durch Annahme nachhaltige Veränderung schaffen. Ich wünsche mir, dass wir nicht die Kirche sind, die der Begegnung mit Jesus im Weg steht, sondern ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die diese Begegnung ermöglicht, die den Raum dafür schafft und die Möglichkeiten bietet und nicht sagt, so oder gar nicht. Nicht nach unseren Vorstellungen soll es geschehen, sondern nach Jesu Vorstellung. Gestartet sind wir beim Napoleon-Komplex. Und ich dachte zum Schluss noch ein paar Fun Facts zum Napoleon-Komplex. Das war und ist eine psychologische Annahme, aber ich habe gestern nochmal nachgelesen, Napoleon war gar nicht klein. Zumindest nicht für seine Zeit. Nach den Unterlagen, Dokumenten, die man heute hat, geht man sogar davon aus, für seine damalige Zeit war Napoleon eher überdurchschnittlich groß. Ich meine 1,68 für uns heute in Ostfriesland. Ha! Aber für die damalige Zeit im Durchschnitt war Napoleon gar nicht klein. Er war eher größer als der Durchschnitt. Die meisten Männer waren kleiner als er. Also irgendwo hat sich da was eingeschlichen. Und neueste Forschungen gehen auch davon aus, dass das gar nicht stimmt. Größere Männer sind eher aggressiv als die kleineren. Lustig, oder? Das heißt, manchmal brennt sich sowas ein, solche Gedanken und Annahmen entwickeln sich, solche Schubladen, in die wir Menschen ganz schnell stecken und reinpacken und sagen, ja, ja, dich kenne ich. Ich weiß, wie du tickst. Lass uns versuchen, das nicht zu tun, sondern wirklich Jesus ähnlicher werden, ihm nachfolgen, indem wir Menschen in Annahme begegnen. Und selbst wenn sie sich verhalten und etwas machen, wo wir sagen, das können wir eigentlich nicht gutheißen, erstmal fragen, warum? Warum tust du das? Warum bist du, wie du bist? Und nicht sofort in Schubladen stecken. Weil selbst wenn wir sagen würden, ja, der hat den Napoleon-Komplex, eigentlich gibt es den gar nicht, sondern es ist nur eine Schublade, um Menschen zu kategorisieren. Aber die Annahme, die schafft eine nachhaltige Veränderung. Amen.